Am 3. Mai hat Deutschland seine Ressourcen für das Jahr 2025 aufgebraucht. Für die folgenden 7 Monate lebt das Land sozusagen über seine Verhältnisse, häuft ökologische Schulden auf. Das ist die Botschaft des sogenannten Weltüberlastungstags oder Global Overshoot Day, der seit 1971 Jahr für Jahr vom Global Footprint Network für jedes einzelne Land und den ganzen Planeten berechnet wird. Der Weltüberlastungstag ist einer der Versuche, die ökologische Katastrophe messbar und damit anschaulich zu machen, auf die wir uns zubewegen. Zahlreiche Angebote, einen persönlichen ökologischen Fußabdruck aufgrund des eigenen Konsumverhaltens zu berechnen oder die CO2-Emissionen eines Unternehmens zu ermitteln, gehören ebenfalls in diesen Kontext. Gemeinsam ist all diesen Initiativen, dass sie die komplexen ökologischen Folgen des gegenwärtigen Weltwirtschaftssystems nur annähernd abbilden können.
Die produktive biologische Kapazität des Planeten, also wie viel an Fläche steht einem Land zur Verfügung, an Wäldern, an Ackerfläche, an Weidefläche, als auch an Fischereigründen, um Meerestiere nutzen zu können. Und demgegenüber der Verbrauch, also wie viel Fläche benötigt die Herstellung der Nahrungsmittel, der Holzprodukte, wobei da auch Fasern mit eingerechnet wird, Zellstoff, Feuerholz. Es zählt auch die Fläche des Carbon Footprints damit drin, also sprich, wie viel Fläche würden wir an Wald benötigen, damit der Ausstoß an CO2 von dieser Fläche an Bäumen aufgenommen werden würde. Das wird alles aus den Landesstatistiken dann erhoben, ist dann auch über die Länder vergleichbar und dadurch, dass der CO2-Ausstoß seit 1990 sehr, sehr stark angestiegen ist, wird diese Fläche, die man benötigen würde als Wald, um eben dadurch die Atmosphäre zu entlassen, immer größer und schränkt die Produktion an der Stelle ein. Der Overshoot Day dient eigentlich einer Kommunikation. Man möchte gerne mit einem Indikator, ähnlich wie einem Geldwert, sofort deutlich machen, habe ich eine Übernutzung der Ressourcen des eigenen Landes oder bin ich da im Einklang mit dessen, was der Gesellschaft zur Verfügung steht, um auf der Basis dann auch Entscheidungen treffen zu können, insbesondere für die Politik, mit welchen Maßnahmen man dann Verbesserungen erreichen kann.
Jens Buchgeister forscht im Bereich nachhaltige Energietechnologien am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Instituts für Technologie. Er ist Experte für Methoden der sogenannten Lebenszyklusanalyse. Tatsächlich machen Ökobilanzen überhaupt keinen Sinn, wenn nicht Emissionen und Ressourcenverbrauch von der Herstellung bis zur schließlichen Entsorgung eines Produkts berücksichtigt werden. Aber darüber hinaus gibt es andere Unwägbarkeiten, die ein flächenbezogenes Bilanzierungsmodell wie der Erdüberlastungstag nur unvollkommen abbilden kann. Beispielsweise, dass die Wälder in Deutschland teilweise so geschädigt sind, dass sie CO2 abgeben, anstatt aufzunehmen.
Es wird sehr genau per Satellit die Fläche des Landes überflogen und auf der Basis dann genau unterschieden, welche der Flächen sind Wälder, welche der Flächen stehen für Ackerflächen zur Verfügung, welche Flächen sind Weideflächen, wo man Futtermittel herausgewinnen kann. Und ich sehe auch die Flächen, die bebaut sind, die natürlich dann da auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Qualität der Fläche wird anhand eines Durchschnittsfaktors festgelegt, ein sogenannter Äquivalenzfaktor, der quasi die Produktivität einer durchschnittlichen Weidefläche schon auch in Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen oder den geologischen Bedingungen. Aber das ist ein normalisierter Durchschnittswert und berücksichtigt dann nicht immer größere Zeiträume von Trockenheit, die den Wäldern sehr, sehr stark zu schaffen machen. Also schon sehr genau und vergleichbar. hinsichtlich des Qualitätszustands der Fläche ist das schon schwerer.
Die Abhängigkeit von der Fläche erklärt auch, warum ein Land wie Luxemburg seinen Erdüberlastungstag schon im Februar hat und damit ähnlich schlecht abschneidet wie Ölförderländer am Persischen Golf oder die USA. Beispielsweise gehen die Emissionen der vielen Grenzpendler zu Lasten des Großherzogtums.
Luxemburg hat eine sehr kleine Fläche, hochentwickelt, sehr, sehr viele Gebäude sind dort auf den Flächen und von daher stehen kaum Wälder, kaum landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung. Von daher erreichen die halt sehr, sehr schnell den Überlastungstag.
Nach Einsicht des Experten wird nicht immer richtig kommuniziert, welche statistischen Vereinfachungen und Unwägbarkeiten in die Berechnungen des Erdüberlastungstags eingehen.
Obwohl dieser Indikator als Kommunikationsmittel herangezogen wird, habe ich nochmal nachgeschaut, wie denn die verschiedenen Umweltschutzorganisationen damit umgehen oder das erklären. Und da sind mir schon viele Punkte aufgefallen, die nicht so ganz dazu passen, was mit dem Indikator eigentlich gemessen wird. Auf nationaler Ebene glaube ich schon, dass es hilft, zumindest der Bevölkerung zu sagen, also was unsere natürlichen Ressourcen in Deutschland angeht, haben wir eine Übernutzung und damit sind schon die menschlichen Grundlagen gefährdet. Also weil ja auch global dieser Tag etwas später, aber eben nach 7 Monaten erreicht wird, ist allen klar, dass damit die Grundlage jeglichen Lebens gefährdet ist.
Einen Perspektivewechsel bedeutet es, wenn wir unseren persönlichen ökologischen Fußabdruck berechnen. Es gibt eine Vielzahl von Programmen und Institutionen, die solche Berechnungen des individuellen Carbon Footprint anbieten. Unternehmen können ihre CO2-Bilanz sogar zertifizieren lassen. Wichtig für eine realistische Berechnung ist auch hier, dass mit der Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus eines Verbrauchsguts die sogenannte graue Energie einbezogen wird, das heißt auch Emissionen, die bei der Herstellung entstanden sind.
Der Rechner, den das Umweltbundesamt herausgegeben hat, der hat auch Bestand hinsichtlich wissenschaftlicher Genauigkeit. Also da hat das IFOI-Institut Heidelberg, die auch schon sehr, sehr lange intensiv an der Thematik der Ökobilanzierung arbeiten, einiges an Unterstützung mitgeliefert. Wichtig ist, solche Bilanzen über den gesamten Lebensweg oder über den gesamten Lebenszyklus durchzuführen, um insbesondere die graue Energie, die zum Beispiel in der Herstellung von Beton, der dann wieder in Gebäuden steckt, berücksichtigt wird und nicht außen vor gelassen wird. Zumindest der Rechner vom Umweltbundesamt entspricht schon dem, um eine Orientierung zumindest abzugeben.
Veraltete Daten führen zu Ungenauigkeiten.
So ein Rechner müsste jedes Jahr aktualisiert werden, weil zum Beispiel Veränderungen stattfinden. Was wir ja gerade auch in Deutschland positiv miterleben, ist ja, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich schneller voranschreitet als erwartet und wir im letzten Jahr schon einen Anteil von 60% an Erneuerbaren bei der Stromerzeugung hatten. Wenn ich zum Beispiel für eine Fahrt eines Elektro-PKWs gegenüber irgendeinem Verbrennungsfahrzeug eine Vergleichsrechnung aufmache, wenn ich da dann das vom letzten Jahr verwende, dann bekomme ich da schon deutliche Verbesserungen während des Betriebs, als auch zum Beispiel bei der Herstellung der Batterie hat das einen großen Einfluss, als auch insgesamt für die Herstellung eines Fahrzeugs hat das auch einen größeren Einfluss, wie aktuell ich diese Zahlen halte. Der Carbon Footprint, insbesondere über solche Instrumente, wie sie das Umweltbundesamt oder andere Organisationen zur Verfügung stellen, das sind einfach nur grobe Richtwerte. Wenn ich da verlässliche Informationen haben möchte, dann muss ich mich der Ökobilanz bedienen, dort nach dem vollständigen Lebensweg eine Bilanzierung durchführen und dann berücksichtigt man, was die Entwicklung der Stromerzeugung in den verschiedenen Ländern angeht. Aber das betrifft wiederum auch genauso die Rohstoffgewinnung. Also Lithium kann über 2 verschiedene Wege gewonnen werden. Wenn ich aus dem Salzsee Lithium gewinne und dafür Wasser nehme und in Ländern bin, wo sowieso viel Sonne scheint, dann ist der Aufwand relativ gering. Aber Lithium aus einem geologischen Gestein, wie das in Australien schon sehr, sehr lange gemacht wird, dann habe ich da einen ganz anderen Raffinierungsprozess, der viel mehr Energie benötigt, um hinterher Lithium für die Batterie zu gewinnen.
Für den Experten ist die Werbung von Unternehmen mit einem besonders niedrigen CO2-Fußabdruck in der Regel irreführend.
Weil das von der Form des Wirtschaftens her eigentlich gar nicht sein kann, weil ich habe immer irgendeine Infrastruktur zu betreiben und wenn ich dann nicht nur eine Dienstleistung irgendwie verkaufe, sondern noch irgendein Produkt, wozu ich Materialien benötige, die müssen abgebaut werden, die müssen raffiniert zu Materialien werden. Ich habe weitere Verarbeitungsschritte, also da habe ich immer auf dem Lebensweg irgendwelche Emissionen und von daher sollte man sich dann diese Berichte schon, ich sag mal, genauer anschauen und wir sehen auch, dass ja von Amts wegen zum Teil Werbung von Unternehmen, die was Falsches für den Konsumenten implizieren, gezwungen werden, das zurückzunehmen, weil die Werbebotschaft den Konsumenten in die Irre führt und es so nicht gegeben ist.
Umstritten sind auch die Kompensationsangebote von Unternehmen wie Luftfahrtgesellschaften, die mit einem höheren Ticketpreis Aufforstungsmaßnahmen meist in Entwicklungs- oder Schwellenländern finanzieren.
Umstritten ist, dass die Institutionen, die sagen, wenn ich quasi ein Geldablass damit einhergeht beim Fliegen, dass sie dafür sorgen, dass damit in irgendeiner Form CO2 oder Treibhausgasemissionen eingespart wird. Wenn das zum Beispiel irgendwelche Flächen sind, würde das eigentlich bedeuten, dass ich wesentlich länger so etwas aufrechterhalten muss, weil wenn anfangs nur kleine Baumpflanzen irgendwo sind, die speichern relativ wenig an CO2. Also wir können zum Beispiel sagen, dass von einem ausgewachsenen Baum ungefähr pro Jahr 20 Kilogramm CO2 aufgenommen wird. Dann kann man ungefähr Relation sehen, was denn eine kleine Pflanze aufnehmen kann. Also es ist sehr schwierig, auch organisatorisch dafür zu sorgen, dass gewährleistet ist, dass die Treibhausgasemissionen wirklich eingespart wird. Ich will nicht unterstellen, dass diese Unternehmen da nichts Gutes tun wollen, sehen aber auch, dass die Preise, die sie dann den Konsumenten weitergeben wollen, sie nicht ehrlichen Preisen gegenüberstehen, wie jetzt zum Beispiel CO2 gehandelt wird in Europa. Also wir haben ungefähr Preise, die liegen zwischen 60 und 70 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO2. Also auf einem Flug von Frankfurt nach New York sind da schon so ungefähr 2 Tonnen pro Person ungefähr. Ich müsste 120 bis 140 Euro müsste ich mehr bezahlen für den Flug. Dann hätte ich ein ehrliches Adäquat.
Jens Buchgeister mahnt, in jedem Fall mit spitzem Bleistift zu rechnen. Was die CO2-Bilanz angeht, so ist unter Umständen ein alter Dieselverbrenner einem schweren Elektro-SUV vorzuziehen.
Eine Infrastruktur wie ein Fahrzeug, wo ich etwa 8 bis 10 Tonnen CO2-Äquivalente, je nachdem, wie groß das Fahrzeug ist und wenn ich deren Lebensdauer verlängern kann, ist der Verbrauch, der dann während des Betriebs nicht mehr so relevant. Es hängt davon ab, wie viele Kilometer fahre ich im Jahr mit meinem Fahrzeug. Meistens ist es so, dass mit älteren Fahrzeugen auch weniger gefahren wird, als das mit neuen Fahrzeugen ist.
Sicher ist, dass die CO2-Emissionen eines Bundesbürgers im Durchschnitt mit 8 bis 9 Tonnen gut 4-mal so hoch sind, wie es klimapolitisch vernünftig wäre.
Da ist auch Methan, da sind auch die anderen Treibhausgase wie Lachgas, hat zum Beispiel auch stärkere Wirkung als CO2, ist ungefähr 300-mal so wirksam auf den Treibhauseffekt. Als auch Schwefelhexafluorid ist zum Beispiel das Treibhausgas, was am stärksten auf den Klimawandel wirkt, ist etwa 23.000-mal so wirksam wie die gleiche Menge CO2 als Emission. dass wir zum Beispiel für die Herstellung von elektronischen Bausteinen, wie wir sie in Smartphones, wie wir zum Beispiel in Rechenzentren haben oder wie sie insbesondere für die Nutzung von KI-Algorithmen benötigt werden.
Der Technikfolgenforscher ist überzeugt, dass gesellschaftliche Akzeptanz für einen möglichst geringen persönlichen ökologischen Fußabdruck nur erreicht werden kann, wenn die soziale Schieflage im Verbrauch von planetaren Ressourcen stärker in den Fokus rückt. So hat eine Studie der britischen Nichtregierungsorganisation Oxfam ergeben, dass der Weltüberschusstag der größten Einkommensbezieher weltweit für 2025 bereits am 10. Januar erreicht wurde. Innerhalb von 10 Tagen haben die Superreichen ihr CO2-Budget des gesamten Jahres ausgegeben.
Man kann über die Genauigkeit dieser Instrumente diskutieren, aber die Bevölkerungsschichten, die über nicht so viel Geld verfügen, werden immer auch einen geringeren ökologischen Fußabdruck als auch den Carbon Footprint haben gegenüber reichen oder sehr, sehr reichen Personen, die kein Maß eigentlich mehr finden, was sie quasi eigentlich einhalten oder limitieren soll in ihrem Tun. Das fängt an mit dem Privatjet, dass man anfängt, Fahrzeuge zu sammeln, Porsche, Ferrari, Lamborghini, und dafür ein Parkhaus zu bauen ist, bis zu den Punkten, dass es ja so weit geht, dass man das Weltall zur Verfügung stellen möchte und dafür Raketen einzusetzen hat, die natürlich nochmal mehr dazu beitragen, dass der Treibhausgasemissionsausstoß ansteigt. Solche reichen Personen haben sicherlich einen Faktor 100 übers Jahr oder vielleicht sogar 500-fach höhere Treibhausgasemissionsausstöße als die ärmeren Schichten.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.